Hartgecheckt.
Hartgecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Es wird wieder Zeit für Hartgecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim. Die 43. Folge wird am Dienstag, den 8. Oktober, aufgezeichnet. Mein Name ist Thomas Neumeier. An meiner Seite Marino Sobermeier von der OVB Sportredaktion. Marino, servus.
Servus, Thomas.
Und die neue Ausgabe dreht sich um die erste englische Woche in der DEL2 und blickt voraus auf die nächsten Spiele der Star Bulls. Und wir beschäftigen uns in einem wesentlichen Teil von Hartgecheckt ganz besonders mit unserem heutigen Gast. Es ist ein ehemaliger Rosenheimer Meisterkapitän und langjähriger Talenteschmied. Servus, Tom Schädler.
Servus, Thomas. Servus, Marinus.
Tom, es ist bei uns Tradition, dass sich der Gast mit ein paar Worten selbst einmal vorstellt. Und ja, wir freuen uns einfach auf die Vorstellung jetzt.
Gut, also meine Eishockey-Karriere hat ja damals schon beim EVR angefangen, im Nachwuchsbereich. Bin dann in Sportbund durchgegangen bis zu den Junioren und dann eben auch Eishockey-Profi geworden in Rosenheim. Und dann hat es noch etliche Stationen gegeben mit Bayreuth, Heilbronn, Schwenningen. Und zum Schluss bin ich halt dann wieder noch ein Abstecher von Orbling und Geretsried wieder nach Rosenheim zurückgekommen und haben dann damals mit dem Aufstieg von der Bayernliga in die Oberliga habe ich meine Spielerkarriere beendet und habe meine Trainerkarriere gestartet. Und da war ich lange Zeit in Rosenheim DNL-Trainer und dann habe ich ein Angebot gekriegt vom DEB, vom Deutschen Eishockeybund, als U16-Nationaltrainer habe ich das 2 Jahre gemacht, dann noch 2 Jahre Frauen. Und jetzt seit August bin ich wieder in Rosenheim zurück als Nachwuchstrainer.
Das freut uns übrigens sehr. Über die Karriere, über die Stationen sprechen wir danach noch ausführlich. Und damit gehen wir gleich rein ins erste Drittel. Kurze Vorwarnung, wenn die Hörer irgendwo einmal meinen, der Neumeier heißt jetzt ganz anders so, ist nicht Oktoberfest geschädigt, ist auch nicht irgendwo in der Whiskyfassel reingefallen, sondern der hat sich dann am Sonntag endgültig die angeschlagene Stimme im Eisstadion ruiniert. Aber es wird schon wieder besser und deswegen kann ich wieder ein bisschen weiterquatschen bei Hartgecheckt. Unser erstes Drittel, das heißt nachgekartelt und da schauen wir zurück auf die Spiele der Star Bulls. Es waren jetzt 5 in den letzten 10 Tagen, am Ende sind 6 Punkte rausgesprungen. Da waren 2 Heimsiege und 3 Niederlagen auswärts dabei. Marinus, wie hast du die Bilanz jetzt gefunden?
Ja, meiner Meinung nach ein bisschen ernüchternd. Ich sag mal, 2-3 Pünktchen mehr hätten schon sein können oder auch sollen. Vor allem, wenn man die Auswärtsspiele anschaut, in Landshut und in Kaufbeuern, hätte man schon auch mehrere oder überhaupt Punkte mitnehmen können. Von dem her ganz zufrieden kann man, glaube ich, nicht sein.
Tom, wir in dieser frühen Saisonphase, wie stark schaut man da schon auf die Tabelle?
Ja, man schaut sicher drauf, man schmeißt da schon einen Blick drauf. Gut, jetzt kann man sehen, dass alles noch ziemlich eng ist, wie letztes Jahr. Und aber trotzdem hat man einen Fokus auf die Spiele und dass man versucht, eben bei allen Spielen zu punkten. Mhm. Und das hat jetzt leider nicht ganz geklappt.
Mhm. Es waren jetzt 5 Spiele in 10 Tagen. Das erste war schon das Derby in Landshut. Das war brutal intensiv, unwahrscheinlich anstrengend. Zum Schluss raus haben die Trainer auch so gesagt, dass ein bisschen die Körner dann irgendwo mal gefällt haben. Oder Rosenheim hat vielleicht noch mehr gehabt im letzten Spiel jetzt gegen Bad Nauheim. Wie bist denn du so als Spieler so eine Phase mit so viele Spiele in so wenig Tagen angegangen?
Ja, das ist nicht einfach. Man muss halt da schauen, dass mit der Regeneration ist immer ganz wichtig und wie die Trainer dann zwischen die Spiele trainieren, wie sie die Einheiten gestalten, ob das intensiv ist, mehr regenerativ, wo der Fokus ist, mehr Taktik oder ob die noch irgendwas reinbringen wollen. Aber für mich war das immer wichtig, dass du dazwischen viel schlafst, gut ernährst und dass du halt auf deinen Körper schaust, dass die Erholung halt klappt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn die Körner fallen, dann kann der Wille noch so stark sein, aber da kannst du die Leistung nicht aufs Eis bringen.
Mhm. Es gab in den letzten 3 Auswärtsspiele immer jeweils 5 Gegentore, natürlich viel zu viel. Wie bist du denn damals mit sowas umgegangen? Ändert man da irgendwas in die Abläufe vielleicht oder macht man einfach weiter und hofft, dass es besser wird?
Ja, ich sage mal jetzt als einzelner Spieler kannst du schon Gedanken machen, also wenn du selber beteiligt bist, wenn du irgendeinen Bock geschossen hast oder was, oder 2 Kämpfe verlierst, dann kannst du da ein bisschen gegensteuern, aber sonst liegt es, glaube ich, mehr an Taktiksystem, dass der Trainer das steuert und dass man einfach schaut, ja, 5 ist zu viel. Man hat immer gesagt, ja, mit 2 Gegentore hast du eine Chance, ein Spiel zum Gewinner, und dann muss man halt einfach schauen, dass die Quote nach unten geht.
Hm. Du sagst das gerade mit System und Taktik. Es ist ja doch in der Rosenheimer Mannschaft einiges neu von den Spielern her. Wie lange dauert denn das als Spieler, bis man da auf ein System oder auf reinen Kollegen eingespielt ist?
Ja, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Es kommt immer auf die Spielerzusammenstellung drauf an, Trainer, wie auch die Spielertypen sind, ob ein das schneller schaffen oder ob ein da Probleme haben, dass das länger dauert. Mhm. Also da gibt es, glaube ich, jetzt kein so ein Patentrezept für alle Situationen.
Mhm. Aber mit 5 oder 6 Vorbereitungsspielen allein ist das nicht da, oder?
Nein, das sicher nicht. Das dauert länger. Und dann eben kommt es auch darauf an, ist man gut gestartet, dann hast du einen positiven Fluss, was du mitnimmst. Oder wenn es dann nicht ganz so läuft, dann geht das, die Sache natürlich viel schwieriger und dauert vermutlich ein bisschen länger.
Hm. Schauen wir mal auf die letzten Spiele, Marinus. Unter der Woche 4:5 in KF Bayern. Wie war es denn so aus deiner Sicht?
Das ist, denke ich, bisher das Spiel, das man am wenigsten hätte verlieren müssen auswärts. Man hat eigentlich nach dem ersten Drittel die 2 schnellen Gegentore, danach hat man gut gespielt. Er hat dann aber die Gegentore weiter hergeschenkt mit dummen Strafzeiten und am Ende behindert man Torwart selber in Unterzahl und so weiter. Ich denke, die waren schlagbar, die KF Beurer, absolut. Und deswegen ist es umso bitterer, dass man wirklich mit 0 Punkten heimgefahren ist.
Hm. Vielleicht hören wir mal rein, was der Trainer Jari Pasanen in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat.
Die cleverere Mannschaft hat gewonnen, die dümmere Mannschaft hat verloren. Hart gespielt, beide Mannschaften, aber einfach zu viele Dummheiten, zu viele unnötige Strafzeiten, zu viel die gegnerische Mannschaft eingeladen zum Tore schießen und so haben wir das verloren. Arrangement und wie wir gespielt haben, bin ich einverstanden, aber einfach Dummheit hatte keine Grenzen heute und das tut echt weh. Und so sitzen wir wieder im Bus und keine Punkte. Danke.
Das Wort dumm ist jetzt dreimal vorgekommen. Darf ein Trainer sowas öffentlich sagen?
Das liegt an jedem Trainer, wie da seine Persönlichkeit ist, ob er das mehr, sage ich, über die Öffentlichkeit macht oder mehr intern. Also das ist, glaube ich, von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Ja, als Spieler, glaube ich, sieht man das nicht so gern oder hört man das nicht so gern. Also kann schon sein, dass der eine oder andere, der wo nicht so hart gesotten ist, dass das auch noch einen knappert. Also ich persönlich würde es jetzt nicht sagen.
Thomas, wie siehst du das denn? Darf ein Trainer sowas öffentlich äußern?
Bei mir als Journalisten freuen uns natürlich, wenn es so eine Aussagen gibt. Ich bin auch kein Freund davon, dass ich irgendwie irgendwelche Sätze weichspüle. Also der Trainer muss authentisch bleiben und wenn es jetzt nicht jede Woche aus der Reihe fällt, dann glaube ich, darf sowas schon einmal sein. Der Trainer muss halt authentisch sein und wenn er das in der Kabine genauso sagt, dann glaube ich, nimmt es ein Spieler auch so wahr. Wenn der Trainer das nur in der Öffentlichkeit sagt, um sich da als harter Hund rauszustellen, dann glaube ich, war es problematisch, aber ich glaube, so schätze ich einen Jari Pasanen auch nicht ein, sondern dass der das in der Kabine auch so anspricht und deshalb Authentizität zählt da mehr und man kann es ein, zweimal bringen, aber man darf es nicht jedes Wochenende bringen. Aber die Mannschaft hat vielleicht auch nicht den Anlass dazu gegeben, dass man es jede Woche bringen muss. ja, aber trotzdem reden wir mal von riesengroßen Fehler. Den hätten die Stabels fast in Ravensburg begangen. Die erste Aufstellung hatte einen Uz 21 Spieler zu wenig und einen Feldspieler zu früh auf dem Spielbericht. Marinus, du hast das auch gleich festgestellt, gell?
Ja, dank Mithilfe vom Rosenheimer Fanforum. Glaube ich, haben es die meisten Fans recht schnell mitgekriegt. Darf natürlich nicht passieren. Also das ist fast schon eine Schande für einen Eishockey-Verein, dass es zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren passiert. Und dass dann die Fans darauf aufmerksam machen müssen, das kann nicht sein, aber sie haben es ja zum Glück nur rechtzeitig gemerkt und geändert.
Gott sei Dank. Hast du mit Spielwertungen oder mit falschen Aufstellungen, hast du sowas in deiner Karriere schon mal erlebt?
Ja, jetzt nicht direkt. Also bei meinen Mannschaften, wo ich gespielt habe, ist jetzt das eigentlich nicht vorgekommen. Also,
Gott sei Dank beim Gegner vielleicht.
Ja, völlig. Also, dass mir das jetzt bewusst war, also... Nicht, und ja, das ist nicht schwierig, nicht einfach, wollte ich sagen, mit den ganzen Regelungen U und Ü und ja, da muss man halt immer genau drauf aufpassen.
Aber es gibt ja nur 3 Regeln zu beachten, oder? Du musst oder solltest 2:21 drauf haben, wenn nicht, muss einer runter. Du musst schauen, dass nicht mehr als 15 Ü24 Spieler sind. Und du musst schauen, dass maximal 4 Kontingentspieler sind.
Ja, also das hört man auch, wenn man von den Spielern sagt, die müssen konzentriert sein, sollte das auch im Umfeld sein und darf eigentlich nicht vorkommen.
Ja, aber Gott sei Dank noch rechtzeitig gemerkt, auch hoffentlich mit Hilfe der Fans, die da vielleicht auch einen Teil dazu beitragen haben, dass man sich zumindest eine Geldstrafe gespart hat. Punktwertung hat es ja nicht gegeben, weil das Spiel eh 1-5 ausgegangen ist. Patrick Mühlberger hat sich erst Spiel gemacht, 2 Gegentore aus der Distanz bekommen. Debüt ja, teilweise in Ordnung, aber natürlich aus der Distanz als Torwart in der Liga, den jetzt mal darfst auch nicht jeden kassieren. Tom, du hast es ja oft erlebt, auch als Nachwuchstrainer, dass einmal ein Torwart nach oben spielen muss. Wie schwer ist denn das? In dem Fall auch, wo der Patrick jetzt fast keine Spielpraxis gehabt hat über ein halbes Dreivierteljahr.
Ja, das ist nicht einfach. Ich habe es ja schon gehabt bei meinen Jungs, die wo dann auf einmal angerufen worden sind und die müssen mitfahren. Ich glaube, da machst du nicht so Gedanken. Da machst du einfach, spielst einfach. Aber so wie beim Patrick ist halt so, der ist ein offizieller Teil der Mannschaft.
Ja.
Und es ist klar, der möchte auch spielen. Und ich glaube, bei Torwart ist es ganz wichtig, dass die Spielpraxis haben.
Mhm.
Und ich meine, jetzt ist ja schon oft geredet worden, dass man bei einem Audio eben schauen muss, dass er nicht überspült wird und dass er sich nicht verletzt. Und darum finde ich es ganz gut, dass der seine Chance kriegt.
Mhm.
Und ja, jetzt muss er halt selber dazu tun, dass er dann das Vertrauen gerechtfertigt.
Aus so einer Situationen muss ein Junge einmal durch, oder?
Ja, also auf alle Fälle. Weil man kann nicht immer nur helfen oder was, da muss man selber draus lernen. Und das ist klar. Man lernt nicht nur aus Siege, sondern auch aus Niederlagen. Und darum, glaube ich, ist das ganz wichtig. Und er macht da seine Erfahrungen, die sammelt er und die muss er halt dann jetzt im weiteren Verlauf nutzen.
Besticht ja durch absoluten Trainingsfleiß, gell, Marinus, das wissen wir. Und deswegen wird er auch daraus lernen aus diesen Situationen.
Absolut.
Zum Abschluss der englischen Woche ein 4:0 Heimsieg gegen Bad Nauheim. Marinus, dein Kommentar dazu?
Ja, ich denke, es war gut, dass man mal nicht selbst als Aufbaugegner fungiert hat, sondern selbst den schwächelnden Gegner genutzt, um Selbstvertrauen zu tanken. Es war jetzt kein Spiel auf hohem Niveau, würde ich sagen, aber es war ein verdienter Heimsieg, den sie gut runtergespielt haben. Also kommen wir jetzt nicht über sehr viel meckern, sage ich mal.
Da fällt einem schon als Trainer, als Spieler ein richtiger Stor vom Herzen, wenn man dann dieses Spiel, da ist schon ein bisschen Druck dabei gewesen auf dem Kessel nach den zwei Auswärtsniederlagen. Wenn man das dann relativ souverän gewinnt.
Ja, auf alle Fälle. Und auch vor allem, wenn man es zu null gewinnt, das ist immer wichtig, dass man sagt, hinten, man war stabil, man hat wenig zugelassen. Und vorne natürlich, wenn es 4 Tore schießt, ist natürlich auch gut. Leider habe ich zwar nicht sehen können, deswegen sind es ein Pausenspiel.
Ja, genau.
Aber trotzdem ist das für die Mannschaft ein ganz wichtiges Spiel gewesen und dass man da wieder richtig Selbstvertrauen tankt.
Jetzt war es erst die zu null, was gibt noch an das?
Ja, das kann dann einiges geben, wenn man es ans nächste Spiel hinüberbringt, sage ich mal. Weil es hilft ja nichts, wenn du zu null spielst und den nächsten kriegst du wieder 4 Gegentore, dann hat das zu null wenig gebracht. Aber wenn ich dann wieder nur 1-2 Tore im nächsten Spiel kriege, dann war das auf alle Fälle ein wichtiger Schubser in die richtige Richtung.
Hören wir nochmal kurz in Pressekonferenz rein. Jari Pasanen ist sogar, was er selten macht, auf ein paar Spieler persönlich eingegangen.
Ich habe mich gefreut für Nirschl, der mit seiner Leistung. Aber jetzt müssen wir gucken, wie wir das weitermachen. Wille kommt auch langsam. Er hat ganz schwierigen Start gehabt, aber er kommt auch langsam und freut mich sehr zu sehen.
Ja, da ist vor allem um 2 Neuzugänge gegangen, den Ludwig Nirschl und Wille Järvelainen. Gerade von Finnen mit deutschem Pass hat man sich natürlich Tore erwartet. Du auch?
Ja, natürlich. Wenn man so einen Spieler so ankündigt, dann erwartet man sich ja, Tore. Punkte einfach, dass er dem Spiel einen Stempel aufdrückt, glaube ich. Und aber ja, man sieht das, was im Sport alles passieren kann. Das ist halt mal so, ist halt kein guter Start jetzt gewesen. Und ich hoffe, dass jetzt das dann kommt und dass er besser seinen Stempel dem Spiel aufdrückt.
Man hat aber beim Wille Järvelainen vor allem gesehen, da war enorme Erleichterung da, als er dann am Sonntag seinen ersten Scorerpunkt gemacht hat. Glaubst du, dass dieser Punkt reicht, um den Knoten zu lösen?
Kann ein Auslöser sein oder auch nicht. Also, es werden wir jetzt sehen. Ich hoffe, dass das der Auslöser war, dass jetzt da bergauf geht. Aber ja, es kommt nicht von allein. Man muss da einfach hart weiterarbeiten und dann kommt das irgendwann. Und ich hoffe, dass er dann eben die wichtige Stütze der Mannschaft ist, für das dass man geholt hat.
Man hat gesehen, dass die Mannschaftskollegen sich brutal gefreut haben mit ihm. Wie ist denn das bei euch so gewesen, wenn da so ein Stürmer so eine Flaute gehabt hat? Wie seid ihr damit umgegangen? Vor allem, du warst ja dann auch oft einmal Kapitän in deinen Mannschaften. Wie baut man so einen auf?
Ja, man versucht alles Mögliche. Also man redet mit dem Spieler, auch im Training schaut man, dass man dem Scheiben auflegt, also dass man da schon im Training das Erfolgserlebnis hat und versucht das eventuell auch im Spiel, wenn die Möglichkeit da ist, dass man den einfach mehr Scheibenkontakt gibt, gute Situationen für ihn kreiert und einfach, ja, dass dann der Knoten platzt, dass das losgeht. Und da sind alle immer dabei gewesen. Jeder meint das gut und man hilft denen. Man muss aber aufpassen, weil zu viel, das kann sich auch ins Gegenteil umwandeln. Weil wenn du immer persönlich jetzt immer der kommt, dann machst du noch mehr Gedanken und dann brichst du vielleicht noch mehr zusammen. Also da muss man aufpassen, dass das auch dosiert zum Einsatz kommt.
Ja, also nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ja, genau, dann sind wir ja schon eigentlich beim... Schließen wir das erste Drittel damit ab. Machen wir keine Kopfsache draus. Gehen wir in unser zweites Drittel und das lautet Menschenskind mit der Überschrift und da schauen wir auf unseren Gast Tom Schädler und seine Karriere und zwar die Karriere als Spieler und als Trainer und zuerst einmal gibt es aber unsere 60 Sekunden, unseren kleinen Fragenhagel, Tom, mit der Bitte um kurze Antworten und der Marino stoppt die Zeit. Schauen wir mal, wie viele Fragen und Antworten wir unterbringen.
Bereit? Ja. Und los.
Meine Lieblingsmusik ist...
Ja, ein bisschen deftiger.
Okay. Mein Lieblingsplatz in Rosenheim ist?
Ja, Loretto-Wiesen.
Im Urlaub mache ich?
Schwimmen.
Zum Eishockey gekommen bin ich durch?
Meine Eltern.
Meine dickste Freundschaft aus Eishockey-Zeiten ist mit?
Ja. Mein Bruder immer noch.
Mein bester Mitspieler war?
Oh, da hat es viele gegeben.
Okay, kommen wir später dazu. Mein bester Trainer war?
Hat es auch Unterschiede gegeben. Geprägt hat mich der Hans Zach natürlich.
Den meisten Spaß hatte ich mit?
Ja, die 93er-Mannschaft, die war schon sehr gut.
Meine Rückennummer war?
Hat es auch Unterschiede gegeben. 11, 12 waren nicht so meine Hauptnummern.
Aha. Dieses Ziel hätte ich gerne erreicht?
Deutsche Meisterschaft.
Okay. Deutsche Zweitligameisterschaft hätten wir im Angebot, gell?
Ja.
Und Bayernligameisterschaft ist auch nicht schlecht.
Ja, völlig. Nein. Okay. Es war damals 88 Jahre im Kader von den ersten, wo wir da gegen Köln verloren haben.
Kommen wir gleich noch mit dazu. Ja. Kleiner Stachel, ne?
Ja, völlig.
Nur mal kurz zur Lieblingsmusik. Sind wir bei Heavy Metal oder was?
Nein. So rockig, sagen wir. Und ja, ich bin da sehr offen. Also ich habe jetzt da keine feste Stilrichtung, aber dann ist dann, wenn man auf dem Fest ist oder was, so Stimmungsmusik gefällt natürlich auch.
Okay. Tom, du bist 56, darf man ja sagen, geboren 1967. So als du 6-7 Jahre alt gewesen bist, da ist so ein bisschen die große Rosenheimer Eishockey-Zeit entstanden. Es hat es doch aufs Stadion raufgegeben. Man ist in die erste Bundesliga aufgestiegen, hat sich dann auch endlich einmal halten können. Was waren denn so deine ersten Eishockey-Erinnerungen?
Ja gut, eigentlich wollte ich ja Fußballer werden. Aber da hat mich mein Vater dann eben beim IVR zum Sommertraining gebracht, weil ich Fußball gespielt war und so bin ich dann beim Eishockey dabei geblieben. Und ja, ich kann mich halt nur erinnern, Mittag und eben die Spiele von der ersten Mannschaft, wo der Russell, Thuma, Salmi Leinen, wo die alle dabei waren. Oder so wie der Harder oder Graf. Also halt die ganzen, das sind meine ersten Erinnerungen ans Rosenheimer Eishockey.
Aha. Haben wir gleich die ersten Helden auch schon genannt, gell?
Die Rosenheimer Jugend war damals ausgezeichnet, das heißt ja eigentlich immer noch. Es kam nicht vor ungefähr, dass so viele Spieler dann auch den Sprung in die erste Liga oder die Nationalmannschaft geschafft haben. Was war denn so das Geheimnis dahinter?
Nein, was war das Geheimnis? Das kann ich jetzt eigentlich nicht richtig sagen. Ich denke, auf alle Fälle waren das die Trainer, wo wir damals einen Nachwuchs gehabt haben. Eben, wie gesagt, der Hans Zach hat mich ja geprägt, weil den habe ich in die Junioren gehabt, wo wir dann deutscher Meister geworden sind. und dann später in der Zweitliga oder dann nach dem Hans ist der Baldi gekommen, der Gerhard Baldauf, hat uns übernommen in die Junioren und das war damals für uns schon enorm wichtig. Und aber auch trotzdem in der März-Ära, dass da immer sehr gute Spieler war, sind auch immer Junge zum Einsatz gekommen und sind gefördert worden. Und trotzdem sind Meistertitel geholt worden und waren sportlich von dort in der ersten Liga und da haben wir Eiszeiten gekriegt. Und man hat halt von den Superspielern, Nationalspielern, was alles da waren, Ausländer, so wie die Jaroposa, ja, da hat der Lenz natürlich.
Es war schon, also so Vorgabe auch vom Verein, auch von der Familie Merz, glaube ich, dass der Nachwuchs auch immer gefördert werden muss. Trotz aller Nationalspiele, die da waren. Ja. Ist das so, hat man das so als Junger dann auch natürlich genießen können, oder?
Ja, auf alle Fälle hat man das genießen können. Und wie gesagt, war schon, dass du mit den Nationalspielern auf dem Eis bist, im Training immer bist, das war natürlich, ja, da hat man natürlich aufgeschaut auf die. Weil das war dann auch, bevor der Hans Zach bei uns Juniorentrainer geworden ist, da sind wir einmal in die Spiele gewesen und hast da geschaut und hast dann Hans immer gesehen, wie er als erster reingelaufen ist, schnell seinen Punktrad hat. Und ja, da hast du aufgeschaut und dann natürlich, da kriegst du den als Trainer. Oder kannst mit den anderen Spielern zusammenspielen. Ja, das hat dich natürlich unheimlich stolz gemacht. Also und hat halt deine Ehrgeiz auch sowieso noch mal geweckt.
Er sowieso wahrscheinlich.
Ja, ja.
Aber da hat es das ausgemacht, so diese Vorbildfunktion von den Trainern quasi, weil das ja, du hast die zwei aufgezählt, das waren ja Meisterspieler mit Rosenheim und auch diese Vorgabe von oben, da hat es der Trainer vor der ersten gar nicht auskennen, dass er nicht ein paar junge Spieler rauffördert, oder?
Ja, völlig, weil es war dann grob so, dass die vierte Reihe, da waren halt junge Spieler drin vom eigenen Nachwuchs und ja, das war eigentlich super und wie ich schon angesprochen habe, da hat man trotzdem auch sportlich erfolgreich sein können. Aber das geht halt auch nur, wenn die Spieler ein gewisses Niveau gehabt haben.
Ja.
Muss man schauen, bei meinen Kollegen jetzt, beim Tratnerrügen, beim Rem Pücker und wie es alle geheißen haben, die haben ja gut Eishockey gespielt, das weiß ich nicht. Also das ist keinem was geschenkt worden.
Nein.
Schauen wir zurück, du hast 1986, 87 deine ersten Einsätze gehabt im Herrenbereich. Ein Jahr später war dann der erste komplette Saison. Da habt ihr, wie schon angesprochen, im fünften Spiel daheim im Finale gegen Köln verloren. Wie sind so die Erinnerungen an damals? Wahrscheinlich nicht komplett positiv, wahrscheinlich, oder?
Nein, absolut nicht.
Darf ich kurz gleich eingrätschen? Damals war es ja so, dass die Playoff-Serie über 5 Spiele entschieden worden ist. Und es war so, Rosenheim-Köln, jeder hat seine Heimspiele gewonnen und das fünfte Spiel war in Rosenheim. Und es ist jeder davon ausgegangen, dass Rosenheim das gewinnt, dass Rosenheim wieder deutscher Meister wird. Und es hätte ja passt zum 3-Jahres-Rhythmus, 82, 85, 88, das war so schön gewesen. Und damals war ich 13 Jahre oder 12 und es ist damals sind die ersten Spiele im Fernsehen auch übertragen worden aus der deutschen Bundesliga. Ja. Und natürlich das Spiel und Karten hat man keine mehr gekriegt, wenn man nicht schnell genug war. Das war dann in meinem Fall ja so. Dann hast du das Spiel daheim angeschaut. Und also, wenn ich noch Troding wie enttäuscht, dass ich dann war nach dem Spiel und wir niedergeschlagen, dann kann ich mir das bei euch wahrscheinlich gut vorstellen.
Ja, bei uns in der Mannschaft hat auch jeder daran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen. Ja. Gut, wir wissen, es ist dann anders ausgegangen, aber war die Enttäuschung natürlich riesig.
Ja.
Das muss man zuerst mal verdauen, dass du dann daheim so ein Finale verlierst, wo eigentlich alles hergerichtet ist für die Meisterfeier.
Genau, genau.
Das war halt wirklich bitter. Also da denkt man jetzt auch immer noch zurück, ja, hat das sein müssen.
Wurmt das aber noch, oder?
Ja, also ich meine, ich habe jetzt da kein Problem nicht damit, aber wenn man einfach zurückdenkt, ja, dann denkst du, ja, das hätte nicht sein dürfen. Also das wurmt schon noch, ja. Aber es macht dann jetzt nicht unglücklich, sagen wir so.
Ja, du bist danach 4 Jahre in die zweite Bundesliga gegangen, nach Bayreuth. Waren das so deine Lehrjahre damals?
Ja, kann man schon sagen. Jetzt auch das erste Liga-Jahr, das war auch gut, weil wir haben viele Verletzungen gehabt und durch das haben wir junge Spieler viel Eiszeit gekriegt, haben viel lernen können. Aber dann in Bayreuth, das ist klar, das war zwar eine Stufe drunter, zweite Liga, aber man hat auch viel Verantwortung gekriegt. Und auch eben war der Hans ja Trainer, der Hans Zach. Und am Anfang habe ich auch mit den zwei Ausländern zusammenspielen dürfen. Und da lernt man natürlich sehr viel. Mhm. Und dann irgendwann ist halt der Schritt gekommen, wo der Hans gesagt hat, so, jetzt tue ich die mal vor die Ausländer weg. Das ist dann schon mal, sage ich, da wächst dann wieder auf. Weil das ist klar, mit den Ausländern zusammenspielen, damals hat es ja nur zwei gegeben.
Ja.
Mhm. Da hast du natürlich profitiert, hast viel abgestappt, muss man ganz ehrlich so sagen. Und danach hast du halt wieder selber was erarbeiten müssen. Aber das war auch wieder wichtig, dass du da mal wieder, sage ich, auf den Boden der Tatsachen gekommen bist. Und das war, wie du gesagt hast, für Lehrjahr ganz wichtig, dass man da lernt, ja, es geht dann auch wieder weiter, dass du selber Verantwortung übernimmst als junger Spieler. Mhm. Und das war wirklich eine erfolgreiche Zeit, muss ich sagen, mit dem Hans die Jahre. Und wir waren ja beinahe auch noch aufgestiegen, hat leider dann auch nicht geklappt oder war nicht ganz so gewollt, weil die Voraussetzungen auch nicht so waren. Wir haben ja damals am Samstag kein Eistraining, Mannschaftstraining gehabt in Bayreuth, da sind wir in den öffentlichen Lauf gegangen. Das muss man sich auch damals vorstellen. Also,
aber ohne Schläger.
Ja, genau, ohne Schläger. Ja. Einfach nur zum Klitscher fahren und dann ein paar haben Familien dabei gehabt, Kinder. Und ja, das ist heutzutage, kann man sich das gar nicht vorstellen.
Für den Mannschaftsgeist war, super, aber
fürs Training ist unmöglich. Und das war auf alle Fälle eine gute Zeit, wo ich viel gelernt habe, auch mit den 4 Jahren richtig weiterentwickelt habe. Ja, und war wirklich eine schöne Zeit und habe viel gelernt in Bayreuth.
Wie war denn der junge Hans Zach als Trainer? Der war damals 39.
Ja,
auch so impulsiv.
Der war sehr impulsiv. Aber er war immer gerecht und man hat immer viel gelernt. Einfach die Sachen, die wo ich bis heute behalten habe, dass man immer zuruft, dass man gut passen wird. So eine Sachen, so Kleinigkeiten, was der Hans vermittelt hat und wo ich dann jetzt auch in meiner Trainerkarriere versucht habe, auch zu vermitteln.
Du bist dann nach die 4 Jahre 1992 zurück nach Rosenheim. Es war komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft in der zweiten Liga. Mhm. Ihr seid aber gleich durchgestartet. Was ist denn da so geklaffen?
Tja, das war halt auch wieder von der Mannschaft halt unglaublich. Wir haben auch die älteren Spieler gehabt. Gell? Klar, der Ron, der Butzi, der Mani. Und dann waren wir halt ein junger Haufen. Und sagen wir, haben uns grob gesagt nichts geschissen. Und haben einfach drauf losgespielt. Und natürlich hat das auch gepasst mit dem Ernst wieder, mit dem Ernst Höfner als Trainer. Der war auch wirklich sehr besessen, engagiert war. Und der Ernst ist auch, der war ein Weltklasse-Spieler und der hat da halt natürlich auch viel sagen können, vermitteln können. Und das hat uns natürlich alle weitergebracht. Und dann hat sich da, ja, man hat es ja gesehen, richtig aufgebaut, auch von den Zuschauern, die sind wieder gekommen. Und ja, weil ich glaube, durch das, der freiwillige Rückgang in die zweite Liga war nicht so gewollt, dass wir gleich wieder so durchstarten und dass wieder so viel Euphorie entsteht. Mhm. Und ja, das hat sich halt einfach hochgeschaukelt. Man hat da einen Lauf gehabt und die Mannschaft zusammensetzung mit Trainer und alles und Umfeld hat halt super gepasst.
Identifikation war halt brutal, da weil so viele Junge aus einem eigenen Nachwuchs wieder alle zurückgekommen sind und alle gespielt haben. Mhm. Du hast nur 24 Spiele bestritten.
Ja. Genau.
Nummer 24 war ein Heimspiel gegen Nürnberg.
Ja, genau. Also ich meine, das war halt auch ein schwerer Punkt in meiner Karriere, dass ich dann die Matchstrafe gekriegt habe und Monate gespart war. Gut, Lehrgeld zahlt, sage ich mal.
Es war, ich war im Stadion. Ja. Komischerweise war es natürlich ein bisschen ein Impuls für die Mannschaft, weil zu dem Zeitpunkt war es ja 4-1 hinten und danach hat Rosenheim 7-4 gewonnen. Aber natürlich unschön, weil es ja um eine Handgemenge und um eine Rauferei vor Beginn des zweiten Drittels, glaube ich, oder letzten Drittels, vor dem zweiten Drittel, glaube ich, war es. Und das hat die dann eigentlich dann den Rest der Saison gekostet. Und ja, und ganz, ganz viel bitteres Nachspiel so im
Hinterhinein. Ja, freilich, was da alles gekommen ist. Wie gesagt, das war halt ein Tiefpunkt. Und ja, alles das ganze Gerichte, dann auch Sportgericht vom DEB und alles. Und ja, man muss es nicht haben. Also das nimmt einen schon mit.
Ja, wie hast du die Zeit so durchgestanden? Wie bist du da so drüber gekommen? War ja doch dann ein halbes Jahr eigentlich, oder?
Was ihr gespielt habt. Ja, freilich. Ja. Wie habe ich das durchgestanden? Ja, die Mannschaft hat wieder geholfen. Die Spätzle sozusagen war immer noch ein Teil von der Mannschaft. Und das hat mir auf alle Fälle sehr geholfen. Und dann durch das halt, dass ich dann, wie das Urteil dann gekommen ist, dass ich ab Herbst wieder spielen kann, das hat er natürlich auch wieder motiviert im Sommertraining, dass du wieder sagst, jetzt geh weiter, jetzt tue ich mich vorbereiten, dass ich wieder loslegen darf. Das war ganz wichtig, weil die Sperre war, am Anfang wollten sie mir mehrere Jahre aus dem Verkehr ziehen.
Ja.
Und durch das, dass das dann nur ein halbes Jahr war und dass wieder klar war, dass ich im Herbst wieder spielen kann, das war natürlich eine Erleichterung für mich. Und wie gesagt, auch wieder Motivation, dass du wieder voll angreifst im Training.
Bereust du das? Du bist deinem Bruder zur Seite gesprungen.
Ja, genau. Also, ich weiß nicht, ob jetzt das noch irgendwo noch was nachziehen kann, aber es ist Familie und Bruder. Also, das war mir einfach ganz, ganz wichtig, dass ich da meinen Bruder unterstütze, da wir da eine Familie sind.
Ja, du hast dann zuschauen müssen, wie die Mannschaft zum Meistertitel stürmt. Ja. War sicherlich dann auch nochmal irgendwie was Positives, was man dann im Kopf mitgenommen hat.
Sicher, dass die Jungs das so geschafft haben, ja, das war unglaublich. Und auch, sage ich da, als leicht Außenstehender habe ich da natürlich auch voll mitgefiebert. Und habe auch die Jungs unterstützt und das war natürlich super.
Ja, du hast dann noch die Saison Bundesliga in Rosenheim gespielt.
Ja.
Bist dann nach Schwenningen, da ist die DEL gegründet worden. Ist auch eine besondere Saison und du warst mit dabei. Welchen Einfluss hat denn diese Gründung von der DEL, weg von der Bundesliga auf DEL, was hat denn die damals so bewirkt und vielleicht Anschub fürs Eishockey gegeben?
Ja, sicher. Der Gedanke war halt auch, dass alles professioneller aufgestellt wird und so. Und weil so ist jetzt klar, rein vom Eishockey-Spiel hat sich jetzt nicht groß geändert. Aber man hat einfach schon gemerkt, es ist jetzt ein Aufbruch, man möchte da was Neues kreieren. Und wenn man das sieht, jetzt fast 30 Jahre später, was daraus geworden ist, letztes Jahr mit dem Zuschauerrekord, ja, also da hat sich wirklich was entwickelt. Und ich glaube, das hat man damals nicht voraussehen können.
Definitiv nicht, ne?
Nein. Und für uns in Schwenningen, wir haben dann auch, ja, die Saison war in Ordnung, haben dann auch zum Schluss noch gegen Rosenheim gespielt. Und das ist natürlich für einen dann auch, ja, es ist trotzdem immer ein Eishockey-Spiel, aber emotional einfach, weil da Familie und alles da ist. Ja. Und ja, dass du gegen deinen Ex-Verein spielst, ja, das war schon auch nochmal was Besonderes.
Aber du hast nicht gegen Bruder spielen müssen?
Nein, habe ich nicht.
Ja, machen wir einen kleinen Sprung, das die Saison ins Jahr 2000. Du bist nach Bad Aibling in die Oberliga gegangen. Ja. Es war eine besondere Mannschaft und sicherlich auch eine besondere Zeit für dich, oder?
Ja, weil da sagt man ja Bad Aibling. Ja. Und das war damals der Bradaric, der hat halt da was auf die Füße gestellt. Und ja, wir haben auch eine super Mannschaft gehabt. Auch wieder halt viele Einheimische waren da, haben gute Ausländer gehabt wieder. Und so war halt das, dass wir auch wieder um einen Aufstieg in die zweite Liga gespielt haben. Und das war auch schade, auch die Serie gegen KfB Bayern. Ja, wir waren wirklich auch wieder dran und wir hätten das gern geschafft, da wir aufgestiegen waren.
Ja.
Als, sage ich, kleines Bad Aibling, da wir da in die zweite Liga aufgegangen waren. Und haben sie dann leider gegen KfB Bayern gescheitert. Aber auch, ich denke, das ist immer schon ein Geheimnis, dass eine gute Mannschaft da ist, wo die Chemie passt. Und auch mit dem Markus Bärwang als Trainer hat das wieder passt. Und der war auch da voll drin, hat sich da voll reingehängt. Und ja, es ist halt schade, dass wir halt nicht aufgestiegen sind. Aber sonst war das auch wieder eine super Saison.
Wenn ich da so drohe, ich habe ein bisschen die Statistiken auch durchgeschaut, da hat es natürlich diese super Ausländer gegeben, Calvin Elfring oder Corey Gustafsson. Aber trotzdem von den Punkten her nicht viel weniger, wie Corey Gustafsson hat Andy Schneider gemacht.
Ja.
War das so, du hast gesagt, du hast mit so vielen talentierten Spielern zusammengespielt. War das so mit einer von den talentiertesten?
Ja klar, der Andy, der hat ein super Potenzial gehabt. Und das hat man auch gesehen. Und der Andy, der hat ja gewusst, wo das Tor steht und wo er hinschießen muss. Das, wenn man hat, das kannst du nicht so einfach lernen. Ja. Das war schon sehr gut. Und damals war es auch wichtig, weil klar, mit nur zwei Ausländern allein haben die Mannschaft besser machen können, aber dann für die großen Sachen zum Aufstieg oder so, da brauchst du auch noch andere Spieler, die Punkte machen.
Ja.
Weil sonst bist du zu leicht ausrechenbar gewesen. Und das war damals auch Erstliga-Zeiten, waren auch in Rosenheim immer super Ausländer, aber war halt auch Ernst Höfner, Franz Reindl und so eine Spieler, die da waren, der Mondi Hilger, ja, die hast du ja einfach. Ja,
die beste dritte Reihe
ja, Deutschlands. Ja, genau, Kamera, Franz, Bärwang alles.
Ohne.
Ja, ja, ohne, ja, das hast du einfach gebraucht, ja, dass du das schaffst. Und das war halt auch ein wichtiger Bestandteil, eben mit dem Andi Schneider, mit dem Polmitsch und weiter, die Wallinger da waren,
ja,
dass die Mannschaft so erfolgreich war.
Du hast mit Andi Schneider dann auch nochmal in deiner letzten Saison zusammengespielt.
Ja.
Der war damals auch Topscorer dann.
Ja.
Bayernliga in Rosenheim, nochmal so ein bisschen Homecoming für dich.
Ja.
Und Kapitän.
Ja.
Und die Star Wars Rosenheim dann wieder ins Profi-Eishockey zurückgeführt mit Meisterschaft und Aufstieg in die Oberliga.
Ja.
Schöner Abschluss kann man doch gar nicht haben, oder?
Ja, völlig. Die Rosenheimer haben vorher schon mal angefragt gehabt. Aber dann habe ich gesagt, ja, für vierte Liga war ich noch nicht bereit. Dann habe ich eben nochmal mit dem Olli Häusler, mit dem Arthur Schneid, haben wir eben nochmal in Geretsried gespielt.
Mhm.
Und dann ist es aber schon auch Hintergedanken ein bisschen gewesen mit Trainerkarriere und alles. Und habe unten schon im Nachwuchs mitgeholfen. Und darum war das auch. Und dann Familie, weil man eben verwurzelt war da in Rosenheim.
Ja.
Das hat dann einen Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ja, und mit dem Ron haben wir natürlich auch einen sehr guten Trainer gehabt und auch mit dem Mondi und wir alle da waren, ja, die Mannschaft hat auch wieder gepasst und dann eben auch, das hat dann schon angespornt, weil davor ist es ja gescheitert, da haben wir dann wirklich gesagt, so, jetzt schafft man das in der Oberliga.
Du bist dann gleich zum Nachwuchstrainer geworden, du hast diesen Übergang eigentlich nahtlos gemacht. Du hattest in deiner Karriere selber sehr viele Trainer, deutsche Trainer, aber ausländische, kanadische, schwedische, russische. Wer hat dir denn da am meisten mitgegeben, dass du auch selbst als Trainer dann noch brauchen hast, Kinder?
Das ist jetzt eine gute Frage. Nein, wie gesagt, am Anfang hat mich halt der Hans Zach am meisten geprägt. Weil mit dem habe ich ja 4 Jahre verbracht. Und dann aber haben wir so unterschiedliche Trainer gehabt. Du hast ja gesagt, russische, kanadische, tschechische, also alles möglich. Und dann nimmt man schon selber auch, dass man dann sagt, ja, man nimmt von irgendeinem Trainer immer was, was ich dann wieder auch versucht habe, weiterzugeben. Eben beim Hans waren es die Kleinigkeiten und dass man immer beharrlich ist und so. Und dann hat es auch andere gegeben, wie von Gary Pryor. Das war für mich dann auch in Heilbronn auf einmal so kanadisches Training und so. Das war ganz anders als das Training, was ich vorher gehabt habe. Und dass man da auch ein bisschen anders denkt wieder.
Mhm.
Und da, wie gesagt, da pickt man sich dann schon von jedem was raus und dann schaut man, sage ich, dass man seinen eigenen Trainerstil findet und eben, was man vermitteln möchte, was wichtig ist. Und da habe ich jetzt von den vielen Trainern, die ich gehabt habe und alle gut waren, schon von jedem eigentlich immer irgendwas rauspickt. Also der Ron, wie der mit der Mannschaft umgegangen ist, viel geredet und so. So eine Sachen sind auch enorm wichtig.
Mhm.
Und das nimmst du dann mit und versuchst dann einfach schon zum Vermitteln.
Mhm.
Und was man natürlich auch als Trainer geholfen hat, das waren dann auch die ganzen Fortbildungen bei der WM auf die Coaching-Symposium, wo internationale renommierte Trainer da waren. Heutzutage, jetzt gibt es ja das alles schon online, aber damals war noch die Zeit, wo du halt da auf eine WM hinfahren müssen, dass du die Trainer erlebst.
Mhm.
Und das hat natürlich auch denjenigen Vorträge, das waren dann auch hochgradige NHL-Trainer oder bei uns der Uwe Krupa als deutscher Nationaltrainer, wo du dann einfach viele Sachen mitnimmst.
Ja, du hast ja dein Trainerdiplom gemacht.
Genau. Das war dann auch war damals der Jim Setters, der war im Nachwuchs vom DEB da aktiv und der hat dann zu mir gesagt, wie das ausschaut. Und habe ich gesagt, ja, war zwar schon über 40 und man denkt, jetzt haben wir Schulbankdrucker, aber ich bereue es nicht. Also das war, die 3 Jahre war eine sehr lehrreiche Zeit, das hat mir sehr viel gebracht. Und bin ja wirklich dankbar, auch die Rosenheimer, dass ich da immer jedes Monat mal nach Köln dürfen habe, dass die das so unterstützt haben. Aber ich habe es auch dann wieder zurückgezahlt mit meinem Wissen, was ich gekriegt habe. Mhm. Und da habe ich natürlich alles wieder in Rosenheimer Nachwuchs eingesteckt.
Ja. Du warst 36, als du deine Trainerkarriere angefangen hast. Stables DNL, weißt du noch, dein erster Jahrgang, das war schon ein kleiner Traum, oder?
Ja,
weißt du noch, wer dabei war?
Da waren ein Haufen gute Spieler. Wenn ich denke, jetzt die Nationalspieler oder wo da Meister waren sind mit den Sinnern, mit dem Aktag, der Hager, Patti, es sind alle der Grubi und dann auch jetzt hat auch von den Ausländern damals mit dem Anton Bernhard, wo wir gehabt haben, aus Italien. Und
der Kapitän der italienischen Nationalmannschaft.
Genau, der war mit dem Hinterstocker und Stübinger, habe ich damals, da war der Kader so ausgeglichen, habe ich auch ein bisschen probiert und da war das damals einmal, habe ich so als vierte Reihe eingesetzt. Ja, weil der Kader so ausgeglichen war, ja. Weil wir so viele wirklich gute Spieler gehabt haben. Und ja, das war schon die ersten Jahre gutes Arbeiten. Und ja. Bitter war halt einfach, dass wir es nicht zur Meisterschaft geschafft haben. Also ich bin halt immer im Finale als Verlierer rausgegangen.
Wobei, gegen Mannheim kann man verlieren.
Ja.
Aber ein Spiel wird dir am meisten wurmen.
Ja, das gegen Landshut. Ja.
Heim-Finale
gegen Landshut. Wie wir gesagt haben, mit Rosenheim 88,
ja.
Wieder da aus der Heimspur, es waren über 2000 Zuschauer da, war eine super Atmosphäre und dann, ja. Dann
Penalty schießen.
Geht's in Penalty schießen. Und das war auch der Luca Herden. Wir haben auch, das war sowieso die unglaublichste Serie, wo sie im Nachwuchs im Eishockey gemacht haben, dass wir über alle Spiele, also Serien über die volle Distanz gegangen sind, dass wir auch schon in Düsseldorf Penaltyschüssen gehabt haben. Und wie gesagt, der Herden Timo hat bis dahin hat alle Penaltys gehalten in die ganzen Serien und dann leider hat er halt doch. Zwei waren es, glaube ich, gekriegt. Mhm. Ja, so bitter ist das im Eishockey.
Sie siegen jetzt noch da auf dem Eishockey nach dem Spiel.
Ja, total bitter, genau. Enttäuscht. Ja. Und da waren wir natürlich auch die Mannschaft alle niedergeschlagen. Und das Einzige, was mich noch stört, das habe ich auch verpasst, dass wir uns danach noch irgendwo zusammengefunden hätten. Aber jeder war so enttäuscht und wollte nur noch weg aus dem Stadion. Mhm. Also da weiß man, wie tief, dass die Niederlage geschmerzt hat. Und ja, das ist halt das, was ich auch sage. Die deutsche Meisterschaft im DNL-Bereich, das hätte ich gern geschafft. Und die Spieler natürlich auch.
Ja.
Es gibt vielleicht noch eine zweite Serie, die du im Nachhinein gerne ändern würdest. Ich sage nur Playdowns 2017.
Ja, das ist auch klar. Nachdem
du bist damals eingesprungen.
Genau, eben, da ist der Vorstand auf mich zugekommen. Und ich meine, obwohl ich mit dem Franz sehr gut zusammengearbeitet habe und ich dem auch überhaupt nichts wegnehmen wollte, aber die haben mir gesagt, ja, die Entscheidung steht jetzt. Und habe ich gesagt, okay, bevor jetzt irgendjemand anders kommt, dann mache ich das, dann möchte ich helfen.
Mhm.
Weil durch das, dass der Martin Reichel war unter der Saison auch schon weg, deswegen seine Herz-OP, waren wir schon ein bisschen drin, hat die Spieler kennt. Und natürlich auch, da habe ich auch Martin und dann alle dann auch mitgenommen als Co-Trainer. Man hat halt einfach geglaubt, wir waren alle so positiv, dass man das schafft. Und ja, das Ende wissen wir ja, haben wir leider nicht geschafft. Und ist wieder an die Oberliga runtergegangen. Und da habe ich vielleicht auch gemeint, dass ich mehr bewegen kann. Aber ja, leider.
Mhm. Ja, wenn das, der Wurm schon drin ist.
Das war das. Ja. Da bist du so optimistisch und denkst, ja, jetzt machst du das und das und dann funktioniert das. Aber dann hat man auch gesehen, das sind die Tücken dann auch, vor allem im Abstiegskampf, da funktioniert nicht alles so leicht.
Mhm.
Aber war für mich wieder sehr lehrreich, habe wieder viel gelernt. Aber schade war es trotzdem fürs Rosenheimer Eishockey, da wir dann wieder jetzt einige Jahre in der Oberliga waren.
Mhm. Du hast ja im Nachwuchs eigentlich alle gehabt, du hast ja schon aufgezählt. Akta, Kager, Grubi, Zimmermann ist Nationalspieler geworden, Möchler, Lukas Reichel, jetzt hat Henriques, Renner, Weizmann, die spielen alle jetzt in der DL. Wer war denn der talentierteste von alle?
Wer war der talentierteste? Hat es wirklich viel gegeben, aber jetzt, wenn ich einen rauspicke, also wenn wir jetzt einen Grubi mal rausnehmen als Torwart, dann ist schon der Reichel Luki, der war schon richtig talentiert.
Mhm.
Weil der andere nicht viel nachstehen, braucht man nicht rennen.
Ja. Und gibt es einen, der vielleicht nicht so talentiert war, aber am meisten aus sich rausgeholt hat?
Gut, ich würde jetzt sagen, der Hager Patrick war schon auch talentiert, aber einfach wie der gearbeitet hat, dem sein Kopf, das war so klar, der hat gewusst, was er wollte. Mhm. Und darum hat er es auch eben geschafft, dass er jetzt halt eben Nationalmannschaft war und eben bei Minger Kapitän ist. Also der hat auf alle Fälle auch nur Potenzial gehabt, aber einfach wie der jetzt arbeitet, wie die Jahre und auch in Krefeld, wie er sich da durchgesetzt hat. Also das ist schon bemerkenswert, muss ich sagen.
Ja, der Lukas Reichel, wenn wir auf den nochmal zurückkommen, der hat jetzt keinen einfachen Stand, gerade in Chicago, in der NHL. Gibt es da noch Kontakt zwischen euch zwei?
Nein, eigentlich nicht.
Nix.
Nein. Über Martin halt
wahrscheinlich. Ja, über Martin. Ich erkundige mich schon immer. Und ja, ich hoffe wirklich, dass jetzt geht es heute los. Heute haben sie das erste Spiel, genau. In Utah gleich. Und dass er da wirklich, dass die Saison gut werden wird, dass er sich da durchsetzen kann. Ich glaube, das ist jetzt eine wichtige Saison in seiner Karriere. Mhm. Aber jetzt auch so muss ich sagen, jetzt auch wieder gegen Nauheim, durch das, dass ich jetzt auch bei der Nationalmannschaft U16, da sind mir auch so viele Spieler durch die Hände gegangen. Und das ist jetzt auch schön immer wieder, wenn ich jetzt die Spiele da sehe und den hast du schon mal trainiert und den, das ist schön, wenn du die ganzen Spieler auf dem Eis siehst.
Marinus, das wirst du einmal erleben, wenn du jetzt gerade nach Hochsmannschaften trainierst. Irgendwann, wenn du mal vielleicht in dem Alter bist wie ich, dann schaust du auch drauf und sagst, freust dich, weil der und der spielt und du den trainiert hast. Kommen wir zu deinen Nationalmannschaftszeiten noch schnell. Du hast es ja gerade angesprochen. Seit 2007 warst du dann, glaube ich, bei der U16 schon mit dabei. Kannst du noch an den ersten Kader ein bisschen erinnern?
Ja, das war auch wieder der 89er Kader war das. Da war der Sinan war dabei, glaube ich.
Okay. Also ich weiß jetzt einen mit Abelshauser, mit Yasin Elitz.
Ja, genau, das war der 92er, 93er war das.
Marcel Nöbels.
Ja, da waren ein Haufen. Da war der Niederberger dabei.
Und ein gewisser Manuel Strudel.
Ja, genau. Da habe ich neulich erst den Kraft dann wieder getroffen. Ja. Das ist schön, wenn du die Leute dann siehst. Und gestern hat er auch auf der Tribüne gesessen und hat bei uns beim U9-Training zugeschaut. Ja, das ist schön. Ja,
also so wäre dein Kraftraum gewesen sein vorher wahrscheinlich.
Ja, genau, also das war auch ein spezieller Kader mit den Kühnhackl und alle. Und das
auch da hast du alle gehabt. Also auch Stützle, auch Peterka.
Ja. Genau, also da hat es schon besondere Momente gegeben. Das war jetzt mit den 92-93er, wo man in Kanada, da hat es immer um die Weihnachtszeit so Hockey, Junior Hockey Challenge hat das geheißen gegeben und wo halt die besten Mannschaften da waren. Und mit der Mannschaften waren wir zum Schluss am erfolgreichsten. Da haben wir einen fünften Platz gespielt. Mhm. Und sonst, sage ich, waren wir immer mehr ein bisschen hinten rum, haben um die rote Laterne gekämpft, einmal die abgegeben. Und das war sehr erfolgreich. Und jetzt auch, das habe ich damals die U17 kurz übernommen. Das war mit Stütze Reichel. Da war der Peterka, der JJ, leider nicht dabei. Da waren wir auch U17-Turnier. Das ist immer so ein Fünf-Nationen-Turnier, wo USA-Mannschaft steht. Dann Tschechen, Finnen, Schweizer. Und da haben wir einen zweiten Platz geschafft. Und das war halt mit dem Lucky und mit dem Stütze, die waren da unglaublich. Und hat damals der Trainer von USA ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, die zwei werden einen Weg machen. Und man sieht, die haben einen Weg gemacht.
Gott sei Dank, ja.
Ja.
Du bist dann zu den Frauen gewechselt im DEB.
Ja.
Wie schwierig ist denn das, in Deutschland eine Frauennationalmannschaft zu etablieren, wenn man erste Liga hat, die nur so aus 5, 6 Teams besteht?
Ja, das ist nicht einfach. Ist klar, die Voraussetzungen sind jetzt nicht so gut. Beim Verband alle, auch der Christian Kühners, der Sportdirektor, die sind alle bemüht, dass das Produkt vorwärts geht. Aber da fehlt einfach an der Basis. Fehlt's halt. Wir brauchen mehr Spielerinnen. Es kommt alles langsam. Mehr Spielerinnen und die Liga muss natürlich auch besser werden. Man sieht jetzt durch die PW, die Frauen, professionelle Frauenliga, wo jetzt kommt. Jetzt gingen da schon mal, wir haben mit der Sandra Abstreiter eine gute Torhüterin drin. Ja. Da gingen jetzt die Besten. Dann Schweden waren jetzt auch schon immer einige Spielerinnen dort, weil die Liga auch semi-professionell ist. Da wird was gemacht. Und was halt jetzt auch ist, Schweiz ist jetzt auch stark im Kämmer. Die bauen da auch die Frauenliga gut auf. Finanziell kommt da was rein. Da haben wir jetzt die ganzen Liga-A-Clubs, haben jetzt das erkannt. Das ist wie, neulich war erst der Artikel bei euch in der Zeitung vom Fußball, von der Champions League und auch ja. von der Bundesliga, dass jetzt da eigentlich nur noch die guten Bundesliga-Männervereine dran sind und der Champions League und so wird das da im Verein Eisack herkommen. Die Schweizer haben das erkannt und bauen jetzt da auch die Liga professionell aus. Und da sind wir leider in Deutschland noch weiter hinten, dass die DEL-Vereine das Potenzial vom Frauen-Eishockey erkennen und da Geld einstecken. Und das tat uns natürlich weiterhelfen. Weil die zwei Jahre, wo ich es gemacht habe, bin ich nochmal angefahren und ja, die Bedingungen, also die Spielerinnen und auch die, wo die Vereine machen, die sind alle so engagiert und stecken da so viel Arbeit rein. Aber teilweise bei amateurhaften Bedingungen, was schlechte Trainingszeiten, schlechte Voraussetzungen, so wie es mit Planegg war, die wo kein festes Stadion gehabt haben, keine feste Kabine. Und mit solchen Sachen kannst du halt international nicht mithalten.
Ja.
Und da müssen sich noch einige Sachen ändern. Wo jetzt die Frauen auch letztes Jahr die WM wirklich erfolgreich war und jetzt immer, dass man sie vom Abstieg ferngehalten hat, das muss man schauen, dass man heuer das noch macht, weil dann wird da der Modus umgestellt. Es ist nicht einfach, aber man darf das nicht als selbstverständlich nehmen, weil in andere Länder eben, wie gesagt, da sehr gut gearbeitet wird.
Vom Abstieg fernhalten, hat es ja ein besonderes Erlebnis gegeben.
Ja,
0,1 Sekunden, sage ich
noch. Ja, völlig. Das natürlich auch, das, sowas denkt man immer dran. Das ist ein besonderer...
Also entscheidendes Spiel im Klassenerhalt bei der Weltmeisterschaft.
Ja.
Und ihr musstet...
Wir haben gewinnen müssen.
Gewinnen?
Genau. Ja. Unentschieden hätte nicht gelangt. Und
dann rutscht der Schuss durch.
Genau.
Und war, glaube ich, 0,1 oder 0,0.
Ja, genau. Also, ich glaube, sie haben es dann auf 80... Ist ja wurscht derzeit. Also es war eigentlich mit der Schlusssirene war das. Und ja, das war auch... War unentschieden und dann im letzten Drittel... Ich glaube, dass 25, also wir haben glaube ich 25 Schüsse gehabt, Dänemark hat ein oder zwei Torschüsse gehabt, also das sagt alles aus. Wir haben nur Druck gedrückt und ja, es hat halt das eine Tor noch gefällt. Und dann haben wir das halt geschafft. Ich habe dann auch schon mal gedacht, mal, da war 5 Sekunden Verschluss, war die Scheibe im Eck, dann denkst du schon, ja, jetzt wird es schwierig. Aber dann haben wir das noch geschafft, eben, dass wir die Scheibe aufgespielt haben, eine blaue Linie, der Schuss und dann eine ins Glück, sage ich mal. Und für uns war das, ja, da freust du dich natürlich riesig, dass du den Abstieg verhindert hast, weil das war nochmal wieder ein Rückschritt für das Frauen-Eishockey auf alle Fälle gewinnen.
Ja.
Und ja, das war ein besonderer Moment. Aber natürlich haben wir das auch kritisch aufgearbeitet, wie wir überhaupt in die Situation gekommen sind.
Mhm.
Ist auch klar, mit dem Christian Künast und mir, wir haben das hinterfragt und ja, ist klar, man macht einen Fehler und einfach, ja, und hat geschaut, dass das dann im nächsten Jahr wieder besser wird.
Um das Thema Frauen-Eishockey abzuschließen, es sind ja drei Talente aus der Region in den Jugendnationalmannschaften oder in der Nationalmannschaft dabei. Es gibt die Miriam Siebert, die Torhüterin, dann haben wir die Celine Meyer und die Theresa Zielinski. Wie siehst du denn ihre Chancen, wirklich erfolgreich zu werden im Frauen-Eishockey?
Ja, die haben die Fähigkeiten, haben sie die technischen Fähigkeiten auf alle Fälle. Und die Voraussetzungen sind da. Und ja, aber es ist nicht einfach im Frauen-Eishockey. Gut, die Celine, die ist jetzt schon raus aus dem Nachwuchs-Eishockey. Die ist drüben studiert und ist auf dem College. Das ist schon mal eine sehr gute Basis, weil da kannst du halt Eishockey, sage ich, professionell, unter professionellen Bedingungen betreiben und kannst deinen Schulabschluss machen. Da ist die Celine eh gut dran mit der Schule. Die war vorher auf der Prep-School. Zum Vorbereiten und ja, die muss halt jetzt schauen, was das Beste daraus macht, dass das College gut macht und dann wird sie der Weg zeigen, ob sie es in irgendeiner Profiliga drüben schafft oder ob es dann bei uns ist, Schweden oder Schweiz, weiß man nicht. Die Miri ist jetzt, habe ich ja in der U18er, habe ich ja teilweise mitbegleitet als Co-Trainer bei der Franziska Busch und hat auch viel Potenzial. Und muss halt jetzt auch dann schauen, wo sie ihre Eiszeit kriegt. Das ist bei den Torhüterinnen am wichtigen. Wo kriege ich meine Eiszeit, wo kriege ich meine Schüsse? Und dass ich mich weiterentwickeln kann. Klar. Und die Theresa, klar, die muss jetzt auch beweisen, jetzt noch im Nachwuchs-Eishockey, dass sie da vorkommt. Die ist auch sehr fleißig, trainiert voll. Ich habe jetzt auch gesehen, dass sie bei uns schon im Stadion gleich bei der 17 mal dabei ist, immer bei den Jungs. Und ja, und ich muss halt schauen, eben jetzt in dem unteren Bereich ist bei uns halt, was machst du als nächstes im Frauenbereich? Gehst du rüber nach Nordamerika aufs College? Oder spielst du bei den Jungs mit? Oder gehst du gleich in die Bundesliga? Oder dann gehst du nach Schweden? Also muss jede persönlich für sich finden. Es gibt jetzt da nicht den Weg, wo man sagt, der Beste, sondern jede muss individuell entscheiden, was der beste Weg für sie ist. Und ich drücke gerne alle die Damen, dass sie den Sprung dann weiter, also als Stammspieler, in die A-Nationalmannschaft der Frauen schaffen.
Und du bist jetzt wieder im Nachwuchs in Rosenheim tätig. Man hat dich am Sonntag auf den Eis gesehen mit den Zwergerl. Ja. Was ist denn deine Aufgabe und wie groß ist denn der Spaß, wieder mit Jugendlichen oder mit, auch mit so Jungen auf dem Eis zu stehen?
Ja, die Rosenheimer haben angefragt. Dann haben wir gedacht, ja, zuerst habe ich überlegt, oh nein, ja, und man denkt, ja, aber das ist jetzt schon eine Herausforderung für mich, weil ich mag denen was beibringen. Ich habe ein Jahr Pause gehabt, jetzt der Spaß ist natürlich wieder da, mit Kindern, egal mit Spielern, ob sie jetzt jung oder alt sind, zum Arbeiten. Das macht mir sehr viel Freude, bereitet mir sehr viel Freude. Und wie gesagt, meine Mannschaft ist die U9. Ich tue aber Martin und Rick gerne unterstützen mit den anderen U-Mannschaften. Und eben schauen, dass wir da das Eishockey vorausbringen. Und ich habe zum Beispiel auch viel mit meinem Bruder drüber geredet. Und einfach, ja, du weißt das auch, Thomas oder Marinos jetzt als U11-Trainer, was Händchen nicht lernt, lernt der Hans nimmer mehr. Und darum ist das einfach wichtige Zeit da drunten.
Da wird die Basis gelegt.
Genau, klar. Und das haben wir jetzt auch als zur Aufgabe gemacht, dass ich da schaue, das Bestmögliche denen zu vermitteln, vor allem auch technisch, dass die da einfach dann bereit sind, dass man mal später dann so wird es ein Zwickel, sagt, okay, ja, jetzt haben sie den Sprung geschafft und dann, oder wenn man es an einem anderen Verein sieht, dann freut man sich drüber. Und das ist jetzt eben meine Aufgabe.
Gut, kommen wir in unser letztes Drittel, das heißt bei uns Zukunftsmusik, Tom, und wir schauen auf die Spiele der Stables am kommenden Wochenende. Da geht es zunächst einmal am Freitag nach Selb, ich am Sonntag dann um 17 Uhr die Kassel Huskies nach Rosenheim kommen. Alles zu den Spielen gibt es natürlich bei den OVB Heimatzeitungen und auf allen Kanälen von OVB Media. So viel Werbung muss sein. Marinos, bricht in Selb die Negativserie von 5 Gegentoren bei Auswärtsspielen?
Ja, hoffen kann man es nur. Man darf Selb auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die sind gerade alle in einem kleinen Lauf, sind gut in Form. Wie unser Gast schon gesagt hat, man muss diesen Shutout für Sonntag mitnehmen ins Spiel. Jetzt, wenn man gleich in der ersten Minute ein Tor kassiert, dann war der nichts wert. Man muss schauen, hinten so lange wie möglich die Null zu halten und vorne fällt dann schon irgendwann nur eine.
Selb, Thema Manfred Anne, bist du noch mit dem in Kontakt?
Ja, wir haben uns letztes Jahr auf der Wiesn getroffen, haben ein 30-jähriges gehabt vom
Aufstieg. Von der Aufstiegmannschaft, ja.
Genau, da war der Manni da und so, da zieht man sich halt mal alle 2-3 Jahre und das ist schön.
Wir haben aber der ist ja wieder in Selb beheimatet.
Ja, genau, der ist in Selb und wenn man Mane trifft, das ist immer schön. Das, also, da freut man sich immer.
Okay. Es ist ja so, dass bei Selb jetzt da auch die Mannschaft so zusammengestellt worden ist, auch mit 2 neu eingebürgerten Spielern. Wie sehr tut denn dir das eigentlich weh als langjähriger Nachwuchstrainer, dass jetzt da so eine komplett neue Einbürgerungswelle durchmarschiert?
Ja, das schmerzt richtig. Ich denke, es ist jetzt auch bei anderen Sportarten, weiß nicht, ob es im Fußball jetzt so stark kommt, weiß ich nicht, aber jetzt alle anderen Mannschaftssportarten, oder da kommt halt das jetzt einfach mit den Einbürgerungen. Und das ist halt schon, ja.
Im Fußball muss es nicht so stark kommen, weil da gibt es ja nicht diese Beschränkungen.
Wenn man jetzt politisch, ja, jetzt ein bisschen schon kritisch sein, nach 3 Jahren, dass man dann da einbürgert wird, also für den Sport ist das auf alle Fälle gar nicht gut. Und aber das andere ist halt jetzt auch wieder für mich mit der Ausbildung. Und ich habe auch mit dem Patrick Hauer geredet, auch mit den ganzen U-Regelungen. Und wir müssen einfach unsere Spieler beibringen, dass sie sich durchsetzen müssen, dass sie einfach besser sind als wir die. Das ist jetzt eine große Aufgabe für uns. Und dann schauen wir, vielleicht tut sich das dann ein bisschen wieder abflachen. Aber jetzt momentan möchte halt jeder Verein das Beste für sich raus in dem anderen, dass er einen Vorteil kriegt. Aber ich denke, man hat es jetzt auch gesehen, unsere deutschen Spieler sind gut genug, Die können in der DEL spielen, die können international Weltmeisterschaft spielen, die können Zweitliga, Oberliga spielen. Und durch das dann auch wir die ganzen Nachwuchstrainer in ganz Deutschland arbeiten wirklich hart dran. Und ich habe jetzt auch durch meine U16-Tätigkeit beim DEB viele Nachwuchstrainer gelernt. Alle arbeiten gut, jeder möchte das Beste. Und da liegt es halt an uns jetzt, dass wir die Spieler gut ausbilden, dass sie die durchsetzen. Und ich hoffe, dass die Spieler dann auch den Biss haben, eben die Spieler zum Verdrängen.
Hm. Am Sonntag ist dann das Heimspiel gegen Kassel, selbst einer der Aufstiegsfavorit, der aber 5 Siege und schon 4 Niederlagen bislang hat. Marinus, warum tut es in Kassel momentan so schwer?
Ich denke, das gleiche Problem wie jedes Team am Anfang der Saison hat, das dauert einfach, bis es eingespielt hat. Die haben auch viele neue Spieler dazu gekriegt. Vor allem auf die Ausländerposition haben sie sich stark verändert. Da läuft es auch noch nicht mit den Ausländern so gut. Da habe ich jetzt gelesen, die Fans sind nicht so ganz zufrieden. Zumindest mit 3 von 4. Das dauert einfach, bis es eingespielt hat. Man sieht ja jetzt in der Tabelle, es wird schon klarer, wer oben und wer unten steht. Und je länger die Saison dauert, denke ich mal, desto stärker wird Kassel auch.
Die Stavros haben die letzten 2 Heimspiele gewonnen. Spielt das auch für so ein Spiel gegen Kassel eine Rolle im Kopf?
Ja, ich denke überhaupt, da man sagt, ja, wir sind heimstark. Dass der Gegner sagt, oh, jetzt können wir nach Rosenheim, die gewinnen eigentlich immer daheim. Das ist wichtig, dass man da startet, weil am Anfang der Saison war es nicht so, aber jetzt haben wir 2 Heimspiele gewonnen. Und ich denke, letztes Jahr waren auch sehr gute Spiele immer gegen Kassel. Und wenn die das am Sonntag so machen und wenn die gut spielen, und der Marinus hat schon gesagt, die haben jetzt denselben das mit den Gegentore gut gemacht und das dann auch auf Sonntag rüberbringt, das kann helfen. Und dann eben, dass man seine Heimstärke ausbaut.
Momentan und jetzt Erfolgserlebnis von Spiel zu spielen, wo wir drüber retten.
Ja, genau. Und ich bin da schon positiv, dass da auf alle Fälle große Chance ist, Kassel zu besiegen.
Am Freitag in Selb, am Sonntag ja Kassel. Was sind deine Aufgaben am Wochenende?
Gut, ich habe ein Meisterschaftsturnier am Sonntag in Dötz, am Samstag in Dötz. Und am Sonntag haben wir noch ein Freundschaftsturnier in Landshut. Und darum kann ich leider das Spiel gegen Kassel nicht anschauen.
Okay, dann werden sie dich trotzdem hoffentlich mit einem Sieg belohnen, die Star
Wars. Ja, genau.
Und deine Jungs hoffentlich mit engagierten Leistungen.
Ja, hoffe ja.
Das war's dann auch schon wieder bei Hart gecheckt. Diesmal mit Tom Schädler. Tom, wir danken dir fürs Mitmachen. Hat uns sehr gefreut.
Ja, danke, sage ich auch. Für die Einladung, war gern da und hat super Freude gemacht.
Wunderbar. Und euch daheim, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Hart gecheckt oder im Eisstadion. Servus bei Land.
Servus.
Servus.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Moderation und Skript Thomas Neumeier und Marinus Obermeier. Schnitt und Produktion Marco Aleksic. Alle Episoden gibt es bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe von Hartgecheckt.